Guten Morgen, Jens. Deine heutige Mission: digitale Souveränität aktivieren.
Willkommen bei Rethys Reset, dem Podcast für den digitalen Neustart. Hier spricht Jens Blust, IT-Unternehmer, Digitalstratege und der Mann, der den Knopf zum Netzwerk-Reset drückt. Digital souverän statt digital abhängig. Der erste Schritt beginnt heute.
Herzlich willkommen zur Rethys Reset. Ich bin Jessica Sander und bei mir sitzt natürlich der Mann, der den Reset-Knopf drückt, wenn digital mal wieder plötzlich alles wackelt. Jens Blust, ich grüße dich. Hallo Jens.
Hallo Jessica.
Es ist der letzte Teil unserer Digital Independence Day Miniserie DI Day. Das ist ein monatlicher Aktionstag. Jeden ersten Sonntag ein kleiner Schritt raus aus Abhängigkeiten, rein in mehr digitale Unabhängigkeit. Und in der letzten Folge ging es ja um Absicherung für den Notfall, unsere Upsis-Check, also existieren die Zugänge überhaupt, wer kommt im Ernstfall rein und ist das Ganze auch sauber dokumentiert? Und in Folge 3 geht es um Standards für den Alltag, damit sie erst keine Upsis produzieren, durchsuchen doppelte Ablagen, falsche Version oder ich merke mir das schon. Standards holen nämlich die Zeit zurück, senken Stress und Fehler und sorgen dafür, dass sie sich in ihrem digitalen Alltag wiederfinden, auch wenn es hektisch wird. Ist das nicht toll, Jens?
Das ist ein Satz, der fast einen ganzen Absatz zieren würde. Ich glaube, du hast es wunderbar zusammengefasst. Es geht ja nicht nur um diese Zugänge und so weiter, sondern auch um die Informationen, die drin sind. Und ich glaube, heute unterhalten wir uns mal so ein bisschen darüber und wo lege ich wie vernünftig die Informationen ab. Also die ganzen Folgen bisher haben wir so ein bisschen über die Tools und so weiter gesprochen und das wird auch heute ein Thema sein. Aber die Art der Information ist ja immer auch ein bisschen eine andere. Und wir sind uns ja einig, Fotos legt man anders ab als Textdokumente oder wichtige Versicherungsdokumente.
Ja, ich habe mich bei der Vorbereitung auf die Folge selber dabei ertappt, wenn ich Podcast schneide. Jetzt hatte ich gerade so einen Fall Final 02, neu Final 15. Das ist so. Also ich werde mir heute den einen oder anderen Tipp bei dir abholen hier, Jens. Das ist dringend nötig, glaube ich.
Es lebe die Dokumentenversionierung. Ne? Also gerade das ist überhaupt wichtig. Also man muss ja unterscheiden, ich komme aus dem Unternehmensumfeld. Das ist vollkommen normal, dass mehrere Leute mit einem Dokument arbeiten. Und dann ist es automatisch wichtig, dass man so eine Versionierung hat. Wer hat welche Änderungen wann gemacht? Können wir bitte auf den Stand von letzten Montag 17 Uhr zurück? Da war noch alles in Ordnung. Dann ist meine Katze auf die Tastatur gelaufen und deswegen müssen wir ganz dringend da und dahin zurück. Das ist im Unternehmen vollkommen normal. Da liegen die Dokumente auch an definierten Orten und da ist auch ganz genau geregelt, wer wo wie was macht. Im persönlichen Bereich haben wir das ja nicht. Mhm. Wenn du oft in die Dateien rein, also ein jeder werfe den ersten Stein, wer jetzt gerade mal den Datei-Explorer auf seinem Laptop aufmacht, in den allermeisten Fällen dürfte da ein ziemliches Chaos herrschen. Und das einfach nur, weil man ist nicht gewohnt, sich davor Gedanken zu machen über eine Struktur. Als Unternehmen musst du das, sonst ist eh Chaos. Mhm. Und natürlich gibt es viele Tools, die einem helfen, aber dennoch braucht man so eine gewisse Klarheit in der eigenen Welt, wie ich meine Sachen strukturieren will. Früher war das einfach, da habe ich ein PDF gehabt und dann ist es halt im Ordner Opas Geburtstag gelandet. Oder ich habe ein anderes Word-Dokument gehabt und das war dann, keine Ahnung, Hausaufgaben dritte Klasse. Das waren ja relativ einfache Ablagestrukturen, aber da haben wir gearbeitet wie mit Papier, wie mit einem Aktenschrank. Man hat halt irgendwas im Papier gehabt, hat man was draufgeschrieben, hat man wieder in den Aktenschrank und zugemacht. Und ich wusste ja auch, ein Blatt Papier kann ja auch immer nur in genau einem Aktenschrank sein. Es sei denn, ich habe es auf den Kopierer gelegt. Aber erstmal ist dieses Stück Papier in einer Schublade drin. Es hat einen Ordner. Heutzutage haben wir aber Papiere, und ich nenne es jetzt in Anführungszeichen, du hast meine Anführungszeichen gerade gesehen. Heutzutage haben wir Papiere, die verschiedene Charaktere haben, die eigentlich in mehrere Schubladen reingehören. Vielleicht in die Altersversorgung, vielleicht in die Vertragsecke, vielleicht muss ich irgendwo eine Kündigungsfrist beachten. Vielleicht habe ich irgendwo ein Abo abgeschlossen und manchmal ist es voll digital, da hat man nur geklickt. Und im anderen Fall hat man ein Blatt Papier zugeschickt bekommen von den Stadtwerken und hat es unterschrieben. Wir haben so viele verschiedene Themen, dass eine Schublade heutzutage einfach nicht mehr ausreicht. Und jetzt ist die Frage, klar, die Cloud-Dienste, die bieten alles an. Ja, also es gibt tolle Cloud-Dienste, kannst alles reinwerfen und mit ein bisschen Glück findest du es wieder. Ne? Also Strukturablage P. Also alles kommt in einen Topf und mit den richtigen Suchbegriffen findest du auch vielleicht wieder was. Damit fühlen sich viele Leute zu Recht ein bisschen unwohl. Die Idee, dass man was wiederfindet, ist ja wichtig. Und deswegen ist es schon grundsätzlich wichtig, dass man sich von vornherein mal ein bisschen Gedanken macht. A, wo liegen meine Daten? Das hatten wir ja letzt schon. Und B, wie strukturiere ich die? Wie sorge ich dafür, dass ich den Rentenbescheid wiederfinde, den ich irgendwann mal gekriegt habe, weil ich den vielleicht wirklich wieder benötige? Und diese Möglichkeiten, die man da hat mit seinen verschiedenen Identitäten. Wir hatten vorhin im Vorgespräch, haben wir uns ein kleines bisschen über Identitäten ausgetauscht. Es kann ja durchaus sein, dass bestimmte Dokumente auch ganz klar bestimmten Identitäten zuzuweisen sind. Also manche Sachen, manche Mitgliedsbescheinigungen, die will ich vielleicht auf keinen Fall im öffentlichen Profil abgelegt haben. Und andere Mitgliedsbescheinigungen, die auf jeden Fall dann für alle zugänglich. Also so, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel als Politiker kandidiert für eine Partei, dann kann man sich dagegen nicht erwehren, dass man wahrscheinlich auch Mitglied in dieser Partei ist. Das heißt, auf dem öffentlichen Profil ist das natürlich dann auch sichtbar. Mhm. Aber wie viele Menschen sind Mitglied einer Partei und wollen nicht, dass das in Erfahrung kommt? Das heißt, jeder bewertet das auch ein bisschen anders. Und da sind wir gerade bei diesem Vertraulichkeitsthema. Wie viele Dokumente lade ich in meine Cloud rein? Wie transparent werde ich für diesen Anbieter von dieser Cloud? Denn der kann diese Dokumente alle sehen. Auch wenn gerne was anderes behauptet wird und natürlich auch technisch Maßnahmen getroffen werden können, dass das nicht der Fall ist. Aber dieser Standardfall, man lädt halt mal schnell was in die Cloud hoch, da muss man davon ausgehen, dass der Betreiber mitliest.
Du bist schon wieder mittendrin, das finde ich super, aber Jens, einmal Hand aufs Herz. Wenn ich dir jetzt 60 Sekunden gebe, findest du sofort die letzte Version deiner wichtigsten Datei oder beginnt auch dieses, Moment, ich suche kurz.
Dazu habe ich zwei Antworten. Darf ich zweimal 30 Sekunden? Tatsächlich benutze ich sehr viel die Suchen-Funktion. Also ich habe eine große Ablage und finde meine Dokumente in der Regel durch Suchen. Ich habe eine grundsätzlich strukturierte Ablage, also so bestimmte Dokumente. Ich habe ein Waldhaus, ja, also alles, was in dem Kontext von dem Waldhaus ist.
Also ich dachte, alle Dokumente sind da.
Das finde ich in diesem Waldhaus-Ordner, ja. Also hoffentlich. Aber wenn ich jetzt tatsächlich einen Steuerbescheid suche, dann suche ich nach dem Begriff Steuerbescheid und finde den. Dazu habe ich halt ein intelligentes System, das diese Dokumente indiziert. Na, das System weiß, welche Dokumente welche Wörter enthalten und wo die abgelegt sind. Und so kann ich die Volltextsuche benutzen. Deswegen so wenn man das für sich eingerichtet hat, ist das eine feine Sache.
So, dann lass uns doch mal starten, Jens. Also, wenn man erstmal Standards hört, dann denken ja viele erstmal an Regeln, Kontrolle und Spaßbremse. Du sagst aber, Standards sind Freiheit. Wir haben es ja schon ein bisschen gehört. Erklär nochmal genau, warum.
Standards engen ein. Das ist ganz klar. Man hat nicht mehr die freie Wiese, auf denen man frei spielen kann und der Ball rollt halt irgendwo hin und das wird schon richtig sein. Das ist aber wenig effizient, weil man läuft halt mal rechts, mal links, mal nach hinten, mal nach vorne, aber verfolgt ja sein Ziel nicht. Und wenn ich mir einmal diese Standards, die müssen ja nicht lang oder groß oder kompliziert sein, aber man kann sich ja einmal einen Standard zurechtlegen und wenn man den für eine gewisse Zeit beibehält, wird man merken, dass man Stück für Stück die Vorteile dieses Standards auch nutzt. Die schnellere Auffindbarkeit, die sicherere Datenablage,
weniger Fluchen,
den Zugriff nach dem Crash oder solche Sachen. Die Standards können ja sowohl, also man kann ja durchaus auch einen negativen Standard, das und das Dokument lege ich nicht da und da ab. Man muss es ja nicht nur positiv formulieren, sondern man kann ja auch durchaus auch negative Boundaries setzen, wo man einfach sagt, okay, bestimmte Dinge mache ich garantiert nicht. Das ist ja auch ein Standard. Auch wenn wir den Standard in der Regel immer nur so verstehen, wie ich setze mir bestimmte Dinge und formuliere das immer positiv. Aber gerade in unserer komplexen Welt ist es manchmal einfacher, durch Negativabgrenzungen zu sagen, was man eben nicht tut. Dieses Dokument wird nicht einfach nur in die Schublade gelegt, sondern das wird gescannt und es wird in der und der Kategorie abgelegt. Also diese grundsätzliche Haltung, einfach eine gewisse Ordnung schaffen zu wollen durch die Standards, die ist wichtig, die brauchen wir.
Was ist denn deine feste Routine, damit Logins oder so nicht jedes Mal oder das Suchen nicht jedes Mal Glückssache sind? Also bei dir ganz privat? Oder beruflich?
Also das gilt privat wie beruflich. Also zunächst der Kern dieser, also der Start ist tatsächlich, ich brauche ein System, mit dem ich gut funktioniere. Jeder tickt ein kleines bisschen anders. Manche Leute sind sehr, sehr, sehr strukturiert. Die brauchen vielleicht sehr klar definierte Systeme. Und es gibt Leute, die, so wie ich, eher chaotisch organisiert sind und für die das bereits mit dem Hochladen des Dokuments am besten schon erledigt ist. Und tatsächlich, ich habe ein System. Wir kommen nachher sicherlich noch auf das ein oder andere Tool, aber wenn wir jetzt zu tief da einsteigen, verwässert das meine Antwort, habe ich das Gefühl. Ich habe ein System, das die Dokumente bereits beim Hochladen oder spätestens dann bei der Ablage automatisch scannt und durchgeht. Das heißt, PDFs, da wird geguckt, ist ein Textdokument hinten dran, wenn nicht, geht es durch eine OCR, sodass quasi jedes Dokument mit allen Wörtern, die drin sind, dem System bekannt ist. Ja. Ich lege natürlich bestimmte Dokumente dann auch noch in bestimmten Bereichen ab, wie zum Beispiel jetzt im Ordner Waldhaus. Wenn ich gerade eine Bauakte hochgeladen habe, dann landet die im Ordner Waldhaus. Das ist für mich dann in der Suche einfacher. Aber in der Regel kommt eine Anforderung mit, ich habe Ihnen am so und so vielten um so und so viel Uhr das und das doch geschrieben. Können Sie mir mal bitte darauf oder können Sie mir das Dokument nochmal raussuchen? Und dann nehme ich die drei Schlagwörter, keine Ahnung, Bescheid oder also im Firmenumfeld vielleicht Gewerbesteuerbescheid oder jetzt im privaten Umfeld, keine Ahnung, eine Einladung zu einem Geburtstag. Und dann gebe ich da Einladung, Geburtstag ein, drück Enter und dann habe ich die letzten 10 Dokumente zu dem Thema. Ja, man muss sich auf das System verlassen, denn dadurch, dass ich nicht mehr strukturiere, strukturiert das System für mich. Das heißt, ich brauche das System und die Verschlagwortung dann auch. Das ist dann der Preis, den ich für meine Bequemlichkeit bezahlen muss, indem ich die Dokumente dann nur hochlade.
Das ist eine Frage, die ich später habe, aber jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, genau, du musst dich auf das System verlassen. Stell dir mal vor, du kannst aus irgendeinem Grund nicht ins System rein. Jemand anderes muss aber an deine Dateien. Findet er das auch so schnell, ohne dass du es ihm sagen kannst? Gut, das ist ja alles hier, Ben.
Also im Unternehmen hat man das grundsätzlich und jetzt kommt so ein bisschen ein Punkt, auf den ich später auch noch zu sprechen kommen will. Die allermeisten Tools, die in Unternehmen genutzt werden, die gibt's in der Regel auch als kostenlose für eine Privatperson. Also für Personal Use sind ganz viele Unternehmenstools kostenlos oder kosten nur ein ganz, ganz, ganz kleines Geld, so dass man in der Regel schon von solchen Mechanismen auch gut profitieren kann. Man kann es aber auch einfacher haben. Also man kann auch tatsächlich einfach hergehen und schauen, was mit den Standard-Tools, die es eben so in dem Umfeld gibt, möglich ist. Da gibt es viele Möglichkeiten.
So, und jetzt gehen wir mal dahin, wo Standards im Alltag am meisten spürbar werden. Jetzt möchtest du noch was sagen.
Ganz kurz noch zu der eigentlichen Frage dieses, was machst du? Du hast mich gefragt, ob jemand anderes Zugriff haben könnte. Kleinen Unternehmen hat man das standardmäßig, aber was ich sagen wollte, ist im persönlichen Bereich hast du das ganz selten. Genau. Vielleicht dein Ehepartner oder so, der ganz dringend ein bestimmtes Versicherungsdokument aus dem gemeinsamen Dokumentenschatz braucht. Natürlich, da richtet man dir die Zugriffe entsprechend ein. Aber wenn ich jetzt an meinen Aktenschrank im Keller denke, ja, wenn ich niemandem vorher den Schlüssel gegeben habe, kriegt den Aktenschrank auch niemand auf.
So, ja.
Und deswegen das ist keine digitale Frage, das ist einfach eine Frage des Vertrauens und der Rechtevergabe. Und wenn ich vorab jemandem den Zugriff auf die Daten gebe, dann ist das im Notfall einfacher sogar zu gewährleisten. Ich kann ja notfalls auch über im Ausland könnte ich jemandem auch den Zugriff auf die Dokumente geben und er druckt die dann in Deutschland aus und setzt sie in den Flieger und bringt die mir oder so. Also ich glaube, dass man da die Vorteile tatsächlich wirklich genießen kann. Ja.
Ich würde noch ein bisschen kleiner anfangen, aber bei Dateien und Ablagen bleiben, weil da entsteht ja die meiste Reibung. Und da passiert der Klassiker, den ich auch schon erwähnt habe, mehrere Versionen, mehrere Orte und am Ende sucht man länger, als man arbeiten wollte. Was ist denn da die häufigste Dateifalle, die du siehst? Ist sowas wie bei mir Final 02 neu oder sowas?
In der Tat, ja. Da fehlt einfach die Strukturierung. Oder eine Versionierung. Also.
Aber Final ist doch, das ist das Finale.
Ja, das ist immer das vorläufig Finale natürlich. Ja. Ne? Ich liebe solche wunderbaren Wortwidersprüche. Nein. Du hattest da vorne eine Datei und die war zu dem Zeitpunkt, wo du sie abgespeichert hast, ja schon mal final. Ja. So, und nur du in deinem menschlichen Kontext brauchtest für die jetzt irgendwie einen entsprechenden neuen Namen, aber verändert hat sich nur das, dass sie halt noch finaler war, dass sie halt eine neuere Version ist. Du hättest jetzt natürlich auch einfach wie ein Computer sagen können, Version 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und wüsstest, na, die höchste Zahl ist die neueste Version. Final oder eben diese ganzen Relativen, das sind ja alles relative Ausdrücke. Ja gut, also Mathematiker wird wahrscheinlich sagen, ja, final ist schon ziemlich absolut, aber wenn wir dann final 2 hinten dran machen, ist das dann schon wieder relativ, weil dann 2 ist ja dann noch finaler. Was wir da eigentlich brauchen ist, und das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, was für eine Art von Informationen sind denn das? Mhm. Wenn du jetzt, ich sehe hier deine ganze Technik hier auf dem Tisch stehen und da gibt's bestimmt Konfigurationsdateien. Mhm. Das heißt, wir haben vielleicht für unseren Podcast andere Einstellungen wie für einen anderen und vielleicht hast du unsere Einstellungen Stück für Stück verbessert. Und irgendwann sagst du, ja, das ist final, ja, also Podcast Jens Blust oder Retis Reset 1, ja. Und dann kommt aber beim nächsten Mal, verstellst du dann doch was, hast ein anderes Mikrofon dabei, Pizza Podcast. Aber da verändert sich tatsächlich inhaltlich was in den Dateien. Diese Konfigurationsdateien, die sind für dich als Mensch ja nicht lesbar. Das heißt, du brauchst diese Beschreibung auch. Und deine Appliances, die du hier hast, die haben auch keine Versionierung. Du kannst vielleicht einen Schritt zurück oder zwei Schritte zurück oder du kannst einen bestimmten Setting abspeichern, aber du musst immer einen Namen vergeben, den du wieder erkennst. Früher Ablagesysteme, bevor wir digital wurden oder beziehungsweise an der Anfang der Digitalisierung, ich habe das noch gelernt, man hat davor für jedes Dokument den Datumsstempel kodiert. Und zwar so, dass er automatisch sortiert werden kann danach. Das heißt Jahreszahl, Monatszahl, Tageszahl.
Ja, natürlich.
Und wenn man es dann noch möchte, vielleicht sogar noch einen Zeitstempel dazu. Mhm. Und dadurch konnte man auch in großen Bergen relativ schnell ein bestimmtes Dokument wiederfinden, indem man entweder nach diesen Zahlen gesucht hat. Das kann ein Computer sehr schnell. Mhm. Unsere KI kann in der Zwischenzeit ja auch Inhalte erfassen und wenn du der 15 Dateien hinschmeißt, kann die auch sagen, welches wahrscheinlich die letzte war. Aber für dich als Mensch, du brauchst diesen, da fehlt mir jetzt das Fachwort dazu, diesen inhaltlichen Transport in der Überschrift. Mhm. Final ist für dich halt, naja, das benutze ich jetzt, das kann ich mir wiederladen. Aber wenn es Final 2 gibt, wird's blöd. Mhm. Und vielleicht wäre die schlaue Variante, sich entweder eine Nummerierung, ein grundsätzliches Strukturierungssystem zurechtzulegen und das Ding dann eben unter Blust, Podcast Plus Version 10 abzuspeichern und dann dran zu denken, wenn du was veränderst und du speicherst wieder, dann ist es nicht 10 Version 2, sondern 11.
Das ist gut. Ist das eigentlich ein Unterschied jetzt beruflich im Unternehmen und privat oder sollte man das System da genauso machen? Nee, das ist dann ein anderes System, ne?
Beruflich haben wir ganz oft diese Versionierungssysteme, eine Word-Datei durch die Gegend schicken und eine Kopie von der Word-Datei dann zurückerhalten, die einen anderen Namen hat, einen anderen Inhalt hat. Das ist ein Albtraum. Das kriegt man nicht mehr vernünftig unter. Deswegen haben diese Cloud-Systeme ja auch so einen wahnsinnigen Zuspruch. Es gibt eine Word-Datei, die können wir beide aufrufen und jede Änderung wird einfach chronologisch protokolliert. Das heißt, der Sortierungsmechanismus ist die Zeit. Und ich kann dann sehen, welches waren die Änderungen von mir. Mhm. Und dann habe ich nebendran eine Zeitleiste und dann kann ich zurückgehen. Ich kann sagen, ja, ich gehe jetzt auf die Version 14.04. um so und so viel Uhr zurück. Und ich sehe dann auch die Änderungen, die ich quasi damit rückgängig gemacht habe. Und ich kann dadurch immer noch das gleiche Dokument, der Name des Dokuments hat sich nicht geändert. Das Dokument besteht immer noch, aber es hat halt ein Leben, eine History im Dokument. Das ist der Standard, den wir in den Firmen heutzutage haben. Das gilt auch für fast alle Dateien. PDFs sind eben Snapshots. Da wird quasi der Zustand eines Dokuments zu einem bestimmten Zeitpunkt unveränderbar festgefroren. In den Ablagesystemen werden die eh mit Zeitstempeln versehen. Also man könnte das PDF natürlich auch nachträglich ändern, aber man würde auch diese Veränderung dann wieder rekonstruieren können. Und der Clou, und darauf möchte ich jetzt hinaus, ist, solche Systeme gibt es auch für Personal Use. Das heißt, du könntest genauso sagen, okay, ich habe jetzt ein Bewerbungsschreiben oder einen Lebenslauf oder sowas und an dem arbeite ich immer weiter. Das heißt, das ist ein Dokument, das verfeinerst du Stück für Stück. Das heißt, immer Lebenslauf Jessica Sander.
Dann irgendwann mit der Zahl 128 dahinter.
Und wenn du es öffnest, hast du immer die neueste Version. Aber du könntest eben jederzeit am Regler zurückgehen und sagen, was habe ich denn 1995 an dem Dokument geschrieben? Hm? Naja gut, so weit kommen unsere Systeme jetzt nicht zurück, weil es eben damals diese Protokollierung so
hast nicht. Hast du da irgendwie Namen von solchen Systemen oder so, Beispiele?
Das hängt davon ab. In der Cloud können das ganz, ganz, ganz viele. Also ob du ein Microsoft Office 365 hast, wo du dann dein Word 365 aufrufst. Ich weiß gar nicht, ob das der aktuellste Name noch ist. Microsoft ändert da immer mal wieder was. Dein Word-Dokument aufrufst, das heutzutage automatisch diese Versionierung mitbringt. Und genauso geht es auch mit Google. Aber du kannst das eben auch mit offenen oder freien Tools machen, ob das mit einer Nextcloud-Instanz, wo dann ein Office eingebunden ist, Collabora oder sowas, die können das alle auch. Mhm. Nachteil ist, man muss sich damit ein bisschen auseinandersetzen. Aber wenn ich weiß, ich suche ein Dokumentensystem oder eine Dokumentenablage, die das kann, ja, dann ist es eine Abfrage schnell bei Google oder bei der KI des geringsten Misstrauens und dann liefert die einem sofort 3, 4, 5 Vorschläge. Und wenn ich dir noch ein bisschen erzähle, was ich da sonst noch machen möchte, dann hat die auch dazu passende Vorschläge. Mhm. Also ich denke, dass wir einfach drüber nachdenken können, dass wir solche Systeme, die eigentlich für Unternehmen ursprünglich konzipiert waren, jetzt auch ganz unproblematisch im Privaten einsetzen können. Zum Beispiel jetzt Nextcloud ist ein schönes Beispiel. Ja, das ist ein offenes, gut dokumentiertes System mit unglaublich vielen Möglichkeiten, Dinge reinzubekommen, Dinge abzulegen, Dinge wieder rauszubekommen. Für Nextcloud gibt es Apps für jedes Gerät. Ich kann mit dem Handy drauf zugreifen und ich kann selbst entscheiden, ob ich das daheim laufen lasse auf meinem eigenen Server oder ob ich das irgendwo in der Cloud anmiete, aber meine eigene Instanz. Oder ich kann auch komplett public gehen und sagen, okay, ich lasse das jetzt hosten, also Software SAS. Deswegen grundsätzlich, Nextcloud ist eine Variante. Es gibt zum Beispiel auch das System Odoo, das richtet sich eher an Unternehmen. Aber auch hier kann ich für ein ganz kleines Geld das Ding auch für Personal Use benutzen. Und gerade wenn es jetzt darum geht, einfach Dokumente strukturiert abzulegen oder sowas, hätte ich da eine Möglichkeit. Und Odoo und Nextcloud sind beide Systeme, die funktionieren sowohl in meinem Keller auf meinem Server oder vielleicht in meinem Wohnzimmer auf meinem Server. Heutzutage gibt es ja so intelligente NAS-Systeme. Im Endeffekt sind es Festplattenspeicher, aber die sind ein bisschen intelligenter. Da kann man Software drauf starten. Mhm. Unter anderem so Nextcloud oder unter anderem so eine Odoo-Datenbank. Und man kann diese Nextcloud-Daten unproblematisch transferieren zwischen einer Cloud und dem Server zu Hause. Oder für Odoo gilt das Gleiche vom Server zu Hause in die Cloud, je nachdem, wie man das haben möchte.
Okay, das sind aber schon fortgeschrittene Anwendungen, wenn ich jetzt kein Odoo oder Nextcloud habe und jetzt sozusagen in meinem Ordnersystem anfangen möchte. Was würdest du denn da empfehlen, für eine Struktur aufzubauen, eine ganz einfache, die man intuitiv versteht oder irgendwas mit ganz vielen Unterordnern oder so? Wirklich, wenn man in den Basics anfängt, wie sieht denn da dein Tipp aus?
Just don't. Nein, also natürlich kann man sich Strukturen da schaffen, aber man wird immer an dieses Thema gebunden sein, dass man einfach nur eine Dateiablage hat und eben keine Versionierung und keine Tools, die einem helfen. Der MacBook, den du hier auf dem Tisch stehen hast, wenn du da Dokumente ablegst, tut er die auch Volltext versionieren und du kannst Volltext abspeichern, das heißt und durchsuchbar machen. Das heißt, du kannst über die MacBook-Suche auch nach einzelnen Wörtern in einzelnen Dokumenten suchen. Aber das ist eine Betriebssystemfunktion, die dir nicht abnimmt, dass du die Sachen ein bisschen strukturieren musst. Mhm. Und wenn du das Ding umziehst, ja, dann zieh die Struktur mit um. Und du bist immer ans Dateisystem, an das, was dein Betriebssystem gerade kann, gebunden. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was wir da in 10 Jahren alles erlebt haben, also Windows 11 ist ja jetzt ganz neu, ja, und das bringt ganz tolle Funktionen, aber keiner weiß, ob das in Windows 12 dann noch da ist. Und Funktionen, die in Windows 8 da waren, sind in Windows 11 plötzlich nicht mehr da. Wenn ich aber ein Tool, ein davon losgelöstes Tool habe, ob das jetzt Nextcloud heißt oder Odoo heißt, und so kompliziert sind die nicht, dann bin ich losgelöst von dem Betriebssystem oder von dem Computer, vor dem ich jetzt gerade sitze. Weil diese Systeme entwickeln sich natürlich weiter und die achten auch drauf, dass man immer drauf Zugriff hat. Also ich würde tatsächlich empfehlen, bevor man versucht, jetzt den alten Datenmüll zu strukturieren und versucht da jetzt nachträglich ein Chaos, eine Ordnung in das Chaos reinzubringen. Das kann man natürlich tun. Aber einfacher wäre es vielleicht tatsächlich, sich eher, und das wäre so eine Aufgabe für den nächsten Sonntag, ein bisschen hinzusetzen, also die I-Day als Referenz, ne, sich ein bisschen hinzusetzen und so mal zu sagen, okay, was für Daten habe ich denn? Ich habe Fotos, ich habe meine Dokumente, also so die Klassiker, Word, Excel-Tabellen, irgendwelche PDFs. Das sind so die klassischen Sachen, die man im privaten Bereich hat. Ne, man hat irgendwelche und vielleicht noch ein paar Dateien. Konfigurationsdateien von Mischpulten hat wahrscheinlich jetzt nicht jeder, aber so diese grundsätzliche Idee, dass man eben Dateien hat. Für die Dateien muss jeder seine eigene Ablage finden. Das Mikrofonmischpult-Ablagedateien von dir, Jessica, sind sicherlich komplett anders strukturiert, als wenn jemand Geburtstagstorten backt und seine Rezepte verwaltet. Also da muss man eventuell auch ein spezialisiertes Tool suchen, dass das vielleicht gut kann oder eine bestimmte Software. Aber in unserem privaten Bereich, ja, wir haben ganz viele PDFs, wir kriegen die Abrechnung von den Stadtwerken, wir haben irgendwelche, keine Ahnung, wichtigen Dokumente zugesendet bekommen, Bescheide von irgendwelchen Ämtern oder sowas bekommen und wollen die vernünftig ablegen. Das sind alles Dokumente, PDFs und ein paar, ich sag's jetzt mal ganz klassisch, ein paar Office-Dokumente, ein bisschen Word, ein bisschen Excel. Das ist so der Klassiker plus 1 Million Fotos. Also gefühlt haben wir alle 1 Million Fotos. So, und das ist jetzt die Frage, wo lege ich das ab, wie lege ich das ab? Und da kann man mit einer KI ein bisschen Frage- und Antwortspiel machen und man kann hergehen und einfach mal strukturiert suchen, welche Tools gibt es denn? Und man wird relativ schnell feststellen, es sind nicht so wahnsinnig viele. Und dann schaut man die sich an. Mhm. Und dann ist es besser, vielleicht 2-3 Stunden sich diese verschiedenen Tools anzuschauen, mal testweise ein paar Dateien reinzuziehen, gucken, wie die sich verhalten und dann festzulegen, in Ordnung, und jetzt migriere ich das. Das darf ja gerne ein paar Wochen dauern, ein paar Monate dauern, bis man da mal die ganzen Fotos reingeschoben hat. Aber diese Tools, die helfen einem ja. Die analysieren den Inhalt, die wissen, wann das Foto geschossen worden ist. Das muss man nicht mehr in den Ordner 2014 verschieben, sondern die Tools, die sehen das an den Daten. Das ist zum Beispiel da und da aufgenommen. Und man kann dann später eben auch relativ schnell sagen, okay, das sind nach Datum oder nach Inhalt sortierte Bilder. Also da gibt's unglaublich viele Tools.
Das klingt sehr gut. Das ist wieder etwas, was ich mir natürlich mitnehmen kann. Ich lerne so viel mit dir.
Du hast jetzt darauf gehofft, dass ich dir jetzt eine schöne Struktur mit Ordnern erzähle. Da eins wichtigste Dokumente, Notfalldokumente, 2. Ja, aber vielleicht ist halt das Notfalldokument gleichzeitig der Rentenbescheid und gleichzeitig der Vorauszahlungsbescheid für irgendwas. Und deswegen passt diese eindimensionale Sortierung in Ordner nicht mehr. Und mit den Tags zu arbeiten, dass man kann im MacBook und in Windows kann man Dateien sogenannte Tags anheften, also Stichwörter anheften, nach denen man dann suchen und filtern kann. Das ist auch toll, aber es ist umständlich. Es ist nur was für Nerds. Und wenn ich kein Tool habe, was mir diese Stichwörter vernünftig verwaltet, dann finde ich nie wieder was. Deswegen vielleicht doch gleich eher ein aufgeräumtes, schönes, auch vom User-Interface, von der Grafik her, ein vernünftiges System suchen, mit dem man lernt, klarzukommen, wo man weiß, wo die Dokumente sind und in denen man dann seine eigenen Strukturen abbilden kann, aber im Zweifel tatsächlich sagt, okay, das Ding war 2025, es war irgendwas mit Gewerbesteuer drin gestanden, dann suche ich halt nach Gewerbesteuer 25, drücke Enter und habe diese 3 Dokumente. Deswegen, aber das erfordert einfach ein kleines bisschen Vorarbeit. Also alles, was wir hier tun, ist ja Veränderung. Entweder ich habe so ein System, dann habe ich keine Veränderung, oder ich habe sowas noch nicht, dann habe ich eine Veränderung und die macht Arbeit. Das ist leider die traurige Wahrheit. Also egal, was man tun möchte, es erfordert ein kleines bisschen Commitment, ein kleines bisschen Wille, ein kleines bisschen intensive Beschäftigung damit. Ob man das jetzt negativ sieht oder positiv, hängt von der inneren Einstellung ab.
Ja, und so wie du strahlst, wie könnte ich das denn negativ sehen? Außerdem heißt ja die
I-Day. Ich sehe deinen Gesichtsausdruck. das Entsetzen, das sich in deinen Augen gerade gespiegelt hat.
Was ich Sonntag alles machen muss, wenn ich das abarbeite, was du mir alles an Tipps mitgegeben hast.
Das ist ganz wichtig, vielleicht auch für unsere Hörer. Egal, was wir hier besprochen haben in den letzten 2-3 Folgen. Also diese kleine Miniserie zu dem Thema digitale Souveränität, digitale Selbstständigkeit. Das ist nichts, was man mal schnell macht. Mhm. Das ist ein längerer Weg, den startet man irgendwann und das baut alles aufeinander auf. Am Ende ist es wie ein Puzzle, das irgendwann zu einem Bild wird. Und man fängt eben an. Ich meine, viele Leute haben heutzutage ihre Fotos in der iCloud, weil es einfach bequem ist und schnell ist und unproblematisch ist und spricht ja auch gar nichts dagegen. Aber irgendwann habe ich vielleicht ein besseres Fotoablagetool. Dann stelle ich mein iPhone so ein, dass es die Fotos eben nicht standardmäßig in die iCloud synchronisiert, sondern eben in meine persönliche Cloud. Und das Gleiche geht genauso für Google. Also das sollte jetzt keine Wertung sein. Also für Android. Da gibt's einfach 1 Million Möglichkeiten und es ist ein Journey und ein Weg und man hat sich so die Idee, die oben drüber steht, ist diese informationelle Selbstbestimmung. Dieses, ich möchte entscheiden, wer wo wie was, ich meine Daten habe. Ich übernehme die Verantwortung dafür und damit startet man. Aber das heißt nicht, dass man es einfach kauft und dann einschaltet und dann ist es da, sondern das ist eine Überzeugung.
Jetzt müssten Sie die strahlenden Augen von Jens Blust sehen, wenn er über das Thema spricht. Großartig. Du hast mich doch schon überzeugt. Ich finde das super. Lass uns doch nochmal ganz kurz über Standards sprechen. Man soll ja trotzdem exitfähig bleiben. Nur einen ganz kleinen Schwenker. Weil die iDay heißt ja raus aus den Abhängigkeiten und ganz praktisch heißt das auch so aufgestellt sein, dass du bei Apps und Plattformen wechseln kannst, ohne dass dein ganzes digitales Leben dran hängt. Jens, ich freue mich schon. Jens, wenn jemand morgen wechseln müsste, welche Daten sind privat die kritischsten 5? Also das, was man auf keinen Fall verlieren will. Und wie sorgt man dafür, dass man wirklich rankommt? Nur als kleiner Schwenker nochmal.
Wichtig ist, dass man um die zweite Frage zuerst zu beantworten. Wie kommt man ran? Das Wichtigste ist, dass man die ganzen Dateien in Standardformaten abgespeichert hat. Also PDF kennen sicherlich alle. PDF ist ein Dokumentenformat, das wirklich, also es gibt verschiedene Versionen davon, aber wenn man etwas als PDF abgespeichert hat, kann man in der Regel davon ausgehen, dass man es auch immer wieder öffnen kann. Also diese Zeitschiene, ich kann ein PDF genauso auf meinem MacBook wie auf einem Windows-PC öffnen und es sieht genauso aus und wenn ich auf Drucken drücke, dann kommt es ungefähr gleich auch aus jedem Drucker wieder raus. Also da haben wir zum Beispiel ein Dokumentenformat, das Technologie, also fast technologieunabhängig ist. Das Problem ist, man kann in den PDF wieder Spezialsachen reinpacken, die dann doch wieder nur von speziellen Programmen ausgewertet werden können. Aber so wie wir PDFs standardmäßig benutzen als Archivierungsvehikel. Ich kann eine Word-Datei als PDF drucken und dann habe ich im Endeffekt das, was eigentlich aus dem Drucker kommen sollte und kann das auch immer wieder verwerten und nutzen. Das wäre wichtig. Also standardisierte Formate. Und dazu zählen auch die Standard-Office-Formate, also eine Excel-Datei oder eine Word-Datei oder eben auch die offenen Pendante, also ODF und so, die sind öffentlich. Die werden auch in der Zukunft, da muss man ein bisschen drauf achten, aber die werden immer wieder zu öffnen sein. Wenn ich irgendwas in einem super duper Spezialformat nur ablegen kann, das nur ein ganz, ganz, ganz besonderes Programm öffnen kann, habe ich da schon das erste Problem.
Okay.
Weil wenn es das Programm gerade nicht mehr gibt oder wenn es auf dem neuesten Computer nicht mehr läuft, dann sind meine Daten futsch.
Ich kann es umwandeln oder wie?
Genau, wäre dann die Frage, kann man es umwandeln? Und vielleicht ist das auch einer der Punkte, wo man ein bisschen drauf achtet, möglichst Standardformate benutzen. Und wenn man ein Spezialformat braucht, dann muss man sich dessen bewusst sein. Dann muss man einfach wissen, okay, diese Konfigurationsdatei, die funktioniert nur mit genau diesem Drucker oder sowas, ja, oder mit diesem Mischpult. Grundsätzlich, aber das sind Themen, das ist so ganz allumfassend. Und das Zweite, worauf man achten muss, ist, kriege ich meine Daten wieder aus dem Ding raus? Sprich, wenn ich da PDFs reingeladen habe, kann ich diese PDFs auch wieder rausholen. Im einfachsten Fall einfach durch Drag and Drop, indem man die Maus einfach, ich ziehe eine Datei vom Desktop in das Programm rein und es macht plopp und die ist da drin. Und die Hauptfrage ist, geht der Weg zurück auch? Kann ich die Datei wieder aus dem Programm einfach auf den Desktop schieben und die ist dann da? Das wäre ein ganz einfacher Test, mit dem man einfach sagen kann, okay, geht es mit einem Foto oder sieht das Foto danach anders aus? Oder kann ich es zwar als Foto mit allem Schnickschnack reinschieben, aber exportieren kann ich es nur noch als JPEG oder sowas. Ne? Also das wäre so ein bisschen und wir reden ja jetzt von Standardanwendungen. Also der Fotograf, der hat seine Spezialanwendungen. Du als Podcasterin hast Spezialanwendungen, in denen du dich auskennst, wo du die Formate kennst und wo du selber besser entscheiden kannst als ich, ob jetzt dieses Format gut geeignet ist, langfristig genutzt zu werden oder nicht. Mhm. Es gibt die Platzhirsche, die werden dafür sorgen, dass ihre Formate lange verwendbar sind. Am besten sind offene Formate, also offen dokumentierte Formate, die quasi jederzeit verwandelt werden können. Also das wäre die wichtigste Eigenschaft.
Jens, ich nagel dich auch gar nicht auf die 5 fest. Das war auch.
Ich habe jetzt über zwei Eigenheiten schon wahnsinnig lange
konferiert. Ich glaube,
es gibt einfach keine Produkte. Man kann sich im Augenblick einfach nicht an Produkten orientieren, weil jedes Produkt kann heute da und morgen fort sein oder verboten werden oder vielleicht kommt es aus irgendeinem Land, dessen Software man plötzlich nicht mehr benutzen darf oder. Also es gibt so viele Sachen, die man einfach nicht vorhersehen kann. Man kann aus der heutigen Sicht einfach agieren und sagen, okay, das, was gängig ist. Ich bin ein großer Fan von Open Source. Damit hat man die Möglichkeit, in der Regel bei Open Source ist der Quellcode dokumentiert, der ist auch an mehr als einem Ort gespeichert. Das heißt, diese Software lässt sich in der Regel immer wieder rekonstruieren und immer wieder herstellen. In der Praxis funktioniert es dann auch wieder nicht immer. Aber so diese, man ist nicht mehr so abhängig davon, dass eine Firma wirtschaftlich überlebt. Das ist der große Vorteil von Open Source. Und es gibt zum Beispiel auch schöne Dokumentenmanagementsysteme, die als Open Source vorliegen, wo große Firmen tatsächlich benutzen, um ihre Dokumente einfach so abzulegen, damit nicht eine einzelne Firma darüber entscheidet, ob man noch an die Dokumente rankommt oder nicht.
Okay. Sehr gut, damit bin ich zufrieden. Und zum Schluss haben wir einmal noch
das Retis-Rezept.
Einmal nochmal knackig zusammengefasst. Welche Standards kann man heute anfangen, damit man sofort ein bisschen weniger Chaos hat und im Alltag einfach entspannter unterwegs ist?
Was kann man heute anfangen?
Also Sonntag dann zum DI-Day.
Also tatsächlich, ich habe es jetzt vorhin schon zweimal gesagt, vielleicht mal die mit der KI sprechen. Das ist ja, ich weiß nicht, viele benutzen KI ja nur als Suchmaschine oder so. Aber man kann ja tatsächlich mit der KI einen Dialog führen. Man kann ja sagen, oh, ich möchte mit dir jetzt mich mal unterhalten, was für Daten ich habe und wie ich die vernünftig ablegen kann. Mhm. Bitte achte drauf, mir ist Folgendes wichtig. Zum Beispiel jetzt Zugriff soll von außen möglich sein, es soll aber sicher sein, es soll nicht in der Cloud liegen und es soll modern sein. Und dann fordert man ja die KI auf, stell mir Fragen, um dazu eine gute Antwort zu bringen. Und dann stellt nämlich die KI plötzlich 3, 4, 5 Fragen, über die man so vielleicht noch gar nicht nachgedacht hat. Und allein, indem man die beantwortet, schärft sich die Wahrnehmung für das Thema. Und die Skeptiker, die jetzt sofort einwerfen, aber ich verrate doch der KI nicht, was für Daten ich habe. Bleiben wir doch einfach bei Metadaten. Ja, man kann ja sagen, ich habe Word, Excel-Dokumente, ich habe PDFs und ich habe Fotos. Damit verrät man der KI nichts, was die nicht eh schon weiß. Aber wenn man dann ein bisschen stärker drauf eingeht und mit der KI wirklich einen Dialog führt, ein Frage-Antwort-Spiel führt und die KI auffordert, Fragen zu stellen oder tatsächlich auffordert, ein Konzept auszuarbeiten und dann das Konzept liest und wieder verfeinert, da kommt am Ende nach einer halben Stunde, ist man durch das Thema so durch, dass es ziemlich klar ist, welche ein oder zwei Schritte jetzt erstmal die wichtigsten sind, welche ein oder zwei Produkte oder Tools in Frage kommen. Und da weiß man dann auch relativ schnell, ob man dafür fremde Hilfe braucht, also ob man sich einen ITler holt, der einem dabei hilft, diese Sachen aufzusetzen oder ob man das durchaus auch selbst hinkriegen kann. Und das vielleicht noch als allerletzten Punkt. Es ist wie mit Finanzanlagen. Man sollte es verstehen können. Also egal, womit ich da arbeite, man muss die Funktionalität verstehen können. Ich muss nicht alles selber programmieren können und ich muss auf keinen Fall so Sachen, wenn es eine komplizierte Einrichtung ist, ja, da hole ich mir einen Spezialist, der richtet mir das einmal ein, der legt mir vielleicht die 10 Dokumentenarten an, die ich da habe, aber dieses danach arbeiten, dieses System immer wieder ein bisschen verfeinern können, das sollte man immer selber tun können. Okay.
Sehr schön. Jens, dein Fazit nach diesen 3 Teilen zum Digital Independence Day.
Ja, ich glaube, wir haben ja einen großen Rundumwurf gemacht. Wir haben viele Sachen angeschnitten, wir haben viele Details ja, präsentiert, aber auf der anderen Seite war es mir wichtig, erstmal so ein bisschen dieses Nachdenken dazu zu bringen. Also dieses, oh, ich habe ja verschiedene Identitäten, oh, ich brauche verschiedene Zugänge, oh, ich habe verschiedene Daten, in die ich vielleicht noch in 10 Jahren rankommen möchte. Einfach dieses Bewusstsein dafür schärfen, dass wir selbst Herr unserer Daten sein können. Mhm. Und das ohne Computerprofi zu sein. Ich weiß, dass viele Computernerds unseren Podcast hören, aber der Podcast richtet sich eben nicht nur an genau diese Nerds, denn die wissen eh schon, wie es geht, oder die meisten wissen schon, wie es geht, sondern das soll sich ja an beliebige Jedermann-Menschen richten, die eben auch der DI Day, also dieser Digital Independence Day, ansprechen möchte, dass man einfach jeden erreicht, der sagt, ich finde das gerade alles suspekt, ich finde es blöd, gerade alles da automatisch zu Microsoft oder zu Google oder zu sonst irgendeinem Konzern hochzuladen. Ich möchte das jetzt selber in die Hand nehmen und diese Webseite, die man vielleicht jetzt auch nochmal erwähnen, DI, also DI.day, die bringt einfach mal diesen ersten Einstieg. Mhm. Aber es geht nicht um Tools. Die Tools sind zweitrangig. Es geht erstmal darum, ein Bewusstsein und eine Sensibilität dafür zu entwickeln, ob und wo man die Daten abgespeichert haben möchte.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Also Jens, ich habe mir auf jeden Fall einiges mitgenommen, einiges aufgeschrieben und ich hoffe sehr, dass Sie sich auch Tipps mitnehmen konnten und vor allem jetzt auch Lust bekommen haben, irgendwie digital, ja, sich ein bisschen leichter zu machen, souveräner zu werden und das auch anzupacken. Und schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Fragen haben oder irgendwo festhängen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Jens, für diese kleine Miniserie. Und ich habe noch einen Mini-Hinweis. Ab sofort gibt es Rethis Reset einmal im Monat. Und wenn wir aber zwischendurch ein Thema haben, was wirklich dringend ist, melden wir uns natürlich auch. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, Jens. Vielen Dank.
Ich freue mich auch und ich wünsche alles Gute. Rethis Reset, dieses Neuausrichten, das ist einfach wichtig und das ist ein Prozess und der dauert ein bisschen. Deswegen, also wir haben ja bewusst diese Serie auch nur auf 3 ausgelegt, um niemanden so komplett zu überfordern, wenn jede Woche, alle 2 Wochen ein neuer Input kommt und man muss wieder was Neues berücksichtigen. Mhm. Ich finde es jetzt gut, dass wir einfach jetzt auch ein bisschen größere Abstände haben und dass wir einfach die Möglichkeit schaffen, dass man eben nachholen kann. Ja. Nicht jeder kann jedes Wochenende mal schnell sich hinsetzen und ein paar Stunden zu Daten Gedanken machen. Deswegen, da gibt's irgendwo mal einen guten Zeitpunkt und dann geht's eins weiter.
Wunderbar. Vielen Dank, Jens. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos, die stehen ja unten in den Shownotes. Und ich freue mich schon sehr auf das nächste Mal. Jens auch. Und bis dahin alles Gute.
Tschüss. Alles Gute. Tschüss.